Ja, auch nochmal von mir wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute da bist und dich aufgemacht hast zu diesem Gottesdienst. Und jetzt diese Predigt zu hören, die, glaube ich, einen wichtigen Unterschied machen kann in deinem Leben. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte, einem Erlebnis von mir. Und zwar habe ich in meinem Studium in Wiedenest gerne mal geangelt mit meinen Freunden. Und an einem Wochenende habe ich mich mit dem Stefan und ich, wir zu zweit haben uns aufgemacht, freitags abends angeln zu gehen, und wir wollten das nicht nur einfach einen Abend angeln, sondern wir dachten, wir machen da ein Abenteuer draus. Das heißt, wir haben Schlafsack und Isomatte eingepackt, unser Angelzeug, und hatten dann den Plan, abends zu angeln, bis es dunkel wird, dann schön am Wasser zu schlafen, weil da gab es da wie so einen Strand. Und dann morgens, wenn die Sonne dann aufgeht und wir wach werden, dann angeln wir nochmal weiter. Und dann haben wir den Samstag nachmittags und abends sind wir dann heimgefahren und konnten dann da ausruhen. Aber die Besonderheit war, dass wir nicht nur vom Ufer aus angeln wollten, sondern wir wollten unbedingt ein Boot haben, damit wir auch auf den See rausfahren können, um da zu angeln, wo das Wasser auch ein bisschen tiefer ist. Weil wir eben wussten, dass es am Ufer so ein bisschen seicht ist, und dann dachten wir, die dicken Fische, die stehen halt, wo es ein bisschen tiefer ist. Also haben wir ein Schlauchboot mitgeschleppt und hatten irgendwie in unserer Vorstellung, hat das alles sehr gut geklappt. Aber als wir dann mit dem Schlauchboot aufs Wasser rausgefahren sind und wir haben da rumgepaddelt und wir hatten beide unsere Angeln und das Boot war jetzt nicht so groß, und dann war es irgendwie noch windig und, weißt du, dann haben wir so einmal die Angel ausgeworfen, hat das Boot sich die ganze Zeit gedreht und einer war die ganze Zeit mit dem Paddeln beschäftigt, und es war jetzt nicht so das Erfolgserlebnis auf dem See draußen, weil wir nicht zum Angeln gekommen sind, sondern wir mussten uns die ganze Zeit nur darauf konzentrieren, damit das Boot irgendwie gerade steht und dass einer irgendwie die Angel mal ausschmeißen konnte und nicht umgedreht hat, und dann haben sich die Schnüre noch verhakt, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Was wir auf jeden Fall gebraucht hätten auf dem Wasser, und jetzt kommt es natürlich, wäre ein Anker gewesen, dass unser Boot einfach an Ort und Stelle bleibt und wir uns nicht darum kümmern müssen, dass irgendwie das Boot ruhig ist, sondern dass wir uns aufs Angeln konzentrieren können. Aber das hat nicht funktioniert, also mussten wir das aufgeben, auf dem See zu angeln, sind zurück zum Ufer und haben halt nur von da aus geangelt und auch nicht so viel gefangen. Ja, genau. Also es war jetzt nicht so erfolgreich. Aber es war trotzdem cool und es hat trotzdem Spaß gemacht. Und da am Wasser zu übernachten war einfach, ja, war trotzdem schön. Aber worauf ich eben hinaus will, ist, dass wir keinen Anker hatten und dass unser Boot nicht sicher war, und dass wir nur damit beschäftigt waren, das Boot auf Kurs zu halten. Ich lese den Predigttext aus Hebräer 6, die Verse 16 bis 20. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemand, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Und heute soll es genau um diese Hoffnung gehen. Heute geht es um Hoffnung für unser Leben, die wie ein Anker ist für unsere Seele. Und Hoffnung ist ja für uns Christen oder im Glauben allgemein ein großes Wort. Man könnte vielleicht sagen, eins von den drei großen Worten, die es so gibt, wie es in 1. Korinther 3, Vers 13 heißt, was für immer bleibt, sind Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei. Und heute geht es eben um Hoffnung. Und ich werde auf zwei Fragen eingehen, die mich beschäftigt haben. Und zwar erstens, was genau ist denn jetzt diese Hoffnung, von der hier in diesem Text die Rede ist? Und zweitens, welchen Unterschied macht diese Hoffnung heute, jetzt und hier in deinem Leben? Also was ist unsere Hoffnung? Was ist diese Hoffnung, um die es hier geht? Und ich möchte auf Hoffnung wirklich eingehen, so wie sie hier in diesem Kapitel beschrieben wird. Und es geht hier um das Erbe, das Gott seinem Volk zugesagt hat. Und Erbe im Sinne von einem Anteil, den jeder von uns oder jeder Christ am Reich Gottes hat. Wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt und dieses Reich Gottes, der Himmel, das ist das Ziel, das wir als Christen vor uns haben. Und ich finde es einfach richtig schön, wie das in der Offenbarung beschrieben wird, wie das später aussehen wird, dieses Reich Gottes oder dieser Ort, wo Jesus mitten in unserer Mitte wohnt. Und weil ich das irgendwie schlecht beschreiben kann, lese ich das einfach vor, wie diese Zukunft, dieses Erbe, dieses Reich Gottes in der Zukunft aussieht, lese ich vor aus der Offenbarung. Offenbarung Vers 21, Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Dort steht, also Johannes spricht hier von diesen Visionen, die er hat. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist unsere Hoffnung und die Zukunft, die wir vor uns haben. Unsere Hoffnung als Christen geht also über unser Leben, das wir jetzt auf dieser Erde haben, hinaus. Weil unsere Hoffnung reicht hinein in eine neue Welt, die es jetzt noch überhaupt nicht gibt. Eine Welt, wo Gott in unserer Mitte wohnt und wo wir in seiner Gegenwart sind. Und diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der uns schon jetzt mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Und diesen Vergleich des himmlischen Heiligtums oder des Heiligtums an sich gebraucht der Schreiber des Hebräerbriefs. Und ich möchte deswegen einmal darauf eingehen. Und Noah schmeißt einmal eine Folie an. Und zwar möchte ich auf die Stiftshütte bzw. den Tempel eingehen, wie ihn damals die Israeliten gebaut haben und wie Gott ihnen den Auftrag gegeben hat. Als Gott mit seinem Volk im Alten Testament einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, boah, okay, ich will mit euch einen Bund schließen und mit euch Gemeinschaft haben, da hat er Mose genau einen Auftrag gegeben, wie er einen Ort der Gottesbegegnung bauen kann. Das war damals die Stiftshütte. Und im zweiten Buch Mose gibt's endlose Beschreibungen und sehr detailliert bekommt Mose gesagt, wie soll das alles aussehen, wie soll das aufgebaut werden, wie kann es auf dieser Erde einen Ort geben, wo Gottes Herrlichkeit sein kann, wo Gottes Gegenwart sein kann. Und nachdem Mose das alles aufgebaut hat und das Zelt die Stiftshütte genau nach den Vorschriften gebaut hat. Ich habe hier mal einen ganz, ganz groben Plan entworfen. Und zwar die Linie außenrum, das ist der äußere Bereich der Stiftshütte. Und dann gibt es rechts da dieser Balken, das soll der Eingang sein. Und dann geht's in den Vorhof. Und dann in diesem Gelände steht dann das Zelt der Gottesbegegnung. Und das war wirklich tatsächlich ein Zelt, und das war dann aufgeteilt in den vorderen Raum, 2/3 ungefähr, das war das Heiligtum, und dann dieser Balken mittendrin, das ist ein Vorhang, und dieser Vorhang führt dann hinten in das Allerheiligste. Dort stand dann auch die Bundeslade, wo der Stab von Mose drin war, wo die Gesetzestafeln drin war, wo ein Stück von dem Manna drin war, mit dem Gott sein Volk versorgt hat. Und als das alles fertig gebaut war und so aufgebaut war, wie Gott es wollte, dann heißt es am Ende vom zweiten Buch Mose, ich lese das einmal vor: Zuletzt errichtete Mose die Abgrenzung des Vorhofs um die Wohnung und den Altar herum und brachte die Plane am Eingang zum Vorhof an. So vollendete Mose das ganze Werk. Da verhüllte die Wolke das Zelt der Gottesbegegnung und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die ganze Wohnung. Weil die Wolke sich auf dem Zelt niedergelassen hatte und die Herrlichkeit Jahwes alles erfüllte, konnte Mose nicht hineingehen. Also nachdem Mose alles so aufgebaut hatte, wie Gott es wollte, und ein Ort geschaffen wurde, wo Gott tatsächlich mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit anwesend sein kann, kommt Gott verhüllt in einer Wolke auf das Zelt der Gottesbegegnung und seine Herrlichkeit und seine Gegenwart erfüllt das Heiligtum und das Allerheiligste. Und dann fängt das dritte Buch Mose an und Gott gibt Anweisungen zu Opfern und Riten und wie das alles gehen kann. Und in diesem Prozess in Kapitel 10 im dritten Buch Mose lesen wir dann von zwei Männern, zwei Brüder Aarons, die ein unerlaubtes Opfer bringen im Heiligtum und sterben. Weil es nicht möglich ist, dass sie diese Gegenwart, diese Herrlichkeit Gottes erleben können. Und in Kapitel 16 im dritten Buch Mose legt Gott dann fest, dass nur einmal im Jahr der hohe Priester tatsächlich hinter diesen Vorhang in das Allerheiligste gehen darf, um dort ein bestimmtes Opfer zu bringen. Und das ist dann auch der Yom Kippur oder der Versöhnungstag, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hinter diesen Vorhang treten darf und ein ganz bestimmtes Opfer bringen muss, damit eben diese Herrlichkeit oder diese Gegenwart Gottes ihn nicht umbringt tatsächlich. Und es war dann später auch Sitte, dass man an diesem Tag dem hohen Priester noch so ein Seil um den Fuß gebunden hat, wenn der da reingeht, dass wenn er eben stirbt, dass man niemand da reingehen kann, sondern dass man ihn wieder rauszieht. Weil es eben ja so eine krasse Sache war oder so eine krasse Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes so heftig war, dass eben der Mensch sie nicht aushalten kann. Und all das zeigt für mich oder macht mir deutlich, dass diese Heiligkeit und Gegenwart Gottes eben so krass ist, dass der Mensch da nicht bestehen kann. Und Gott wusste das auch und die ganze Geschichte des Alten Testaments ist ja im Endeffekt ein Weg, wie Gott sich den Menschen trotzdem wieder annähern kann, obwohl er weiß, dass es diese Barriere gibt. Und deshalb hat er ja auch durch Jesus einen Weg geschaffen und durch ihn ein ewiges Opfer gebracht, womit wir jetzt wirklich Zugang haben zum himmlischen Heiligtum, zum Allerheiligsten. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist ja auch im Tempel der Vorhang zerrissen. Eben dieser Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, um nochmal deutlich zu machen, dass jetzt, dass Jesus sein Opfer gebracht hat, der Zugang zu Gott tatsächlich frei ist. Und später im Hebräerbrief schreibt dann der Schreiber des Hebräerbriefs, dass eben das irdische Heiligtum und das, was Mose da aufgebaut hat, dass das nur ein Abbild ist vom himmlischen Heiligtum und dass es eben zeigen soll, dass es tatsächlich einen Ort gibt, den Himmel, die unsichtbare Welt, wo Gott tatsächlich wohnt und wo seine Herrlichkeit und seine Gegenwart vollkommen ist. Und wenn es jetzt hier heißt, dass diese Hoffnung unsere Zuflucht ist und dass sie für unser Leben ein sicherer und fester Anker ist, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang, dann heißt das, dass wir schon jetzt mit der unmittelbaren und echten, wirklichen, kompletten Herrlichkeit Gottes verbunden sind mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums. Und in Zukunft werden wir auch genau in dieser Gegenwart und in dieser Herrlichkeit leben, so wie ich es aus der Offenbarung gelesen habe. Das ist unsere Zukunft, dass wir genau in dieser Gegenwart leben. Aber was dieser Anker, der dorthin schon vorausgeht, was er für uns heißt, ist das, dass wir das, worauf wir hoffen, das ist, was uns schon jetzt sicher hält. Und das ist auch das, was für mich eine lebendige Hoffnung ausmacht, dass es eben für mich jetzt und hier schon eine lebensverändernde Tatsache ist. Und deswegen will ich jetzt zur zweiten Frage kommen. Welchen Unterschied macht diese Hoffnung heute und jetzt in deinem Leben? Und das erste ist, ein bisschen offensichtlich, aber trotzdem natürlich wichtig, es ist Sicherheit. Ein Anker, der auf festem Grund steht oder hält, gibt Sicherheit. Und ich habe vor 2-3 Tagen eine Schlagzeile gelesen und da stand, Italiener stürmen wegen des Ukraine-Kriegs die Supermärkte. Und ich dachte, da gehen jetzt schon wieder die Hamsterkäufe los. Und dann musste ich direkt zurückdenken an die Corona-Situation, wo das erste Mal Hamsterkäufe so ein Thema waren. Und ich habe dazu auch noch ein zweites Bild mitgebracht, was damals so rumging, weil dann ging es halt, okay, in Deutschland gibt's Hamsterkäufe und überall auf der Welt Und dann hat man sich so ein bisschen über Deutschland lustig gemacht, weil die halt Klopapier leer kaufen. Und das irgendwie für uns Deutsche wohl wichtig war. Und ich kann mich tatsächlich noch an ein Gespräch erinnern, das ich in der WG hatte, wo ich damals in Essen gewohnt habe. Und der Jonas, mein WG-Kollege, tatsächlich gesagt hat, er geht jetzt zu seiner Freundin und ich soll ihn erinnern, er soll noch 3 Rollen Klopapier mitnehmen, weil die haben kein Klopapier mehr. Und dann dachte ich, also das gibt's ja nicht, dass wir dann so weit sind, dass irgendwie durch Corona damals eine Unsicherheit war, irgendwie eine Angst, die sich breit macht oder Sorgen in den Gedanken, und das breitet sich so aus und wird so groß, dass auf einmal in den Supermärkten was leer ist und ich mir Gedanken mache, gibt's genug Klopapier? Ja. Was auf jeden Fall feststeht, dass für die Deutschen schon der Klogang sehr wichtig ist und dass es ihnen schon ein Anliegen ist, dass sie gemütlich auf Klo gehen können und genug Klopapier haben. Ja, im Vergleich zu anderen Ländern, weil da gab es keine Klopapiernot, also nicht so krass. Das ist schon was, was uns Deutsche irgendwie, was eine Wahrheit, die dadurch aufgedeckt wurde. Und jetzt haben wir auch die momentane Situation mit der Ukraine, und es ist wirklich die Nachrichten und alle Kanäle sind voll mit ja aktuellen Sachen dazu. Ich habe tatsächlich mal geschaut auf YouTube bei der Tagesschau, wenn ich da dieses runterscroll, die laden die Tagesschau immer hoch und dann gibt's auf dem, wie heißt das nochmal, bei einem Video, das ist das erste Bild, was man sieht. Auf jeden Fall, wenn man bei YouTube ein Video sieht, dann ist ja ein Bild wird angezeigt. Und bei der Tagesschau wird dann immer ein Bild angezeigt mit der Schlagzeile. Und ich habe halt runtergescrollt. Und in letzter Zeit ist wirklich jeden Tag die Schlagzeile geht um Ukraine und Russland und diesen Konflikt und diesen Krieg, den es ja da mittlerweile gibt. Und das ist schon eine Unsicherheit auch in den Gedanken, die sich jetzt breit macht. Und das sind Sorgen, weil es sind nicht irgendwie nur, ja, weiß nicht, unangenehme Situationen, sondern es geht ja wirklich um ja existenzielle Unsicherheit, um Menschen, die jetzt tatsächlich dort ihre Wohnung verlieren, ihr Leben teilweise verlieren, Ukrainer, die nach Deutschland kommen und alles, was sie besitzt oder besessen haben, wird irgendwie zerstört und lassen sie hinter sich. Und es ist einfach eine Unsicherheit auch, ja, wie sieht die Zukunft aus für diese Menschen und auch für uns? Wie wird dieser Krieg sich irgendwie weiterentwickeln oder auch ausbreiten? Und deswegen finde ich wichtig, dass ja in diesem Text hier klar gemacht wird, dass wir eine existenzielle Sicherheit haben. Und ich finde es nochmal gut, dass der Hebräerbrief hier argumentiert, dass Gott ja auch tatsächlich zuverlässig ist in seinen Aussagen und dass er sich doppelt festgelegt hat, dass wir dieses Erbe wirklich in Empfang nehmen werden und dass wir diese Welt, wo wir in Gottes Gegenwart leben, dass wir das wirklich erleben werden. Und diese Zusage, die Gott macht, ist unumstößlich und keiner kann sie, ja, umstoßen. Und diese Hoffnung verbindet uns schon jetzt mit dieser Realität in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass als Christ meine Realität heute hier Sicherheit ist und dass meine Realität nicht Unsicherheit und Sorgen ist. Egal, was jetzt passiert, heute oder morgen, meine Realität ist Sicherheit. Und man kann es vergleichen mit einem neuen Buch, was man noch nicht kennt und liest. Und beim Lesen denkt man sich, man liest die ersten beiden Seiten oder das erste Kapitel und lernt so ein bisschen die Charaktere kennen und die Story. Und dann trifft man die Entscheidung und sagt, ich lese jetzt erstmal die letzte Seite des Buches, damit ich mal schauen kann, wie das ausgeht. Und man liest die letzte Seite und es ist ein Happy End. Und die Charaktere oder den Menschen, den man im Buch irgendwie lieb gewonnen hat, der lebt am Schluss noch und dem geht's gut. Und dann kann man das ganze Buch entspannt lesen, weil man weiß, egal was da jetzt, vielleicht auf der nächsten Seite kommt die komplette Krise, aber ich weiß, am Ende des Buches ist der Typ, dem geht's gut. Und wer hat denn schon mal ein Buch gelesen und dann die letzte Seite als erstes gelesen von euch? Aha, guckt, sind ja auch ein paar dabei, die das so machen. Und ich finde, manchmal ist es halt schön, weil man dann weiß, dass es entspannt ist, aber anderen kann das natürlich auch so ein bisschen die Spannung rauben, oder man will ja in einem Buch oder in der Geschichte auch den Spaß haben oder die Anspannung, dass man nicht weiß, was passiert. Aber bei einem Buch ist es natürlich die eine Sache, aber ich denke, dass für mein Leben und für das Leben auch von anderen Menschen will ich ja schon wissen oder sollte ich schon wissen, wie es am Ende ausgeht. Vor allem, weil diese Zukunft, das Ende oder das, was jeden Menschen von uns erwartet, eben nicht nur eine letzte Seite ist, sondern eine Ewigkeit ist. Und wie es im Buch Prediger heißt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und es gibt Situationen in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Land, auf der Welt, die uns verunsichern. Und genauso gibt es Entscheidungen, die mir Sorgen machen oder mich verunsichern. In Matthäus 6 sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich glaube, das Problem mit Sorgen und Unsicherheiten ist, dass sie in unserem Kopf und in unseren Gedanken anfangen und dann gerne sehr schnell abdriften. Und zwar nicht nur in heute, sondern in morgen oder die nächste Woche oder ein halbes Jahr oder die nächsten Jahre. Und genauso wie das mit dem Klopapier und den Hamsterkäufen irgendwie dann so ein Selbstläufer wird, man merkt irgendwie, irgendwas wird knapp, okay, dann kaufe ich halt selbst auch eine Sache davon mehr und das steigert sich hoch. Genauso sind auch Sorgen und Unsicherheiten in unseren Gedanken, machen sich schnell breit und driften gerne schnell ab in eine Zukunft, die wir nicht kennen. Weil ich aber heute und jetzt schon eine Sicherheit habe, kann ich solche Gedanken und Unsicherheiten und Sorgen, die meine Zukunft betreffen, kann ich prüfen. Kann ich sagen, ist es denn jetzt überhaupt wichtig, dass ich darüber nachdenke? Ist es jetzt dran, dass ich mir darüber Gedanken mache? Und vor allem kann ich jetzt etwas tun, um diese Unsicherheit, weiß nicht, aufzuheben oder mich damit zu beschäftigen? Und wenn die Antwort auf diese Fragen nein ist, wenn ich sage, es ist eigentlich jetzt nicht dran, darüber nachzudenken, es ist jetzt nicht wichtig, dass ich mir darüber Sorgen mache und ich kann jetzt eigentlich auch nichts tun, um daran etwas zu ändern, dann sollte ich diese Gedanken nicht weiter ausbreiten. Wenn die Antwort auf diese Fragen aber ja ist, dann ist es ja gut, weil dann kann ich ja etwas tun. Und das führt mich zum zweiten Unterschied, den unsere Hoffnung heute und jetzt macht, und zwar aus dieser Sicherheit, die wir haben, heraus folgt eine Freiheit. Am Anfang habe ich vom Angeln erzählt und dass es auf dem Boot, auf dem See tatsächlich überhaupt nicht geklappt hat und dass wir nicht zum Angeln gekommen sind und dass wir nicht das machen konnten, was wir eigentlich tun wollten, weil wir uns die ganze Zeit nur damit beschäftigt haben, das Boot auf Kurs zu halten, uns um uns selbst gedreht haben im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Boot tatsächlich, also das war halt ein Schlauchboot und es war auch so keine gute Wahl fürs Angeln. Aber es hat einfach nicht funktioniert und wir wollten angeln und haben versucht zu angeln und haben im Endeffekt nicht geangelt, sondern wir haben nur rumgepaddelt und versucht, irgendwie auf Kurs zu bleiben. Und übertragen auf dein und mein Leben soll es dafür stehen, dass ich mich gedanklich ständig vielleicht um mich selbst drehe, um Sorge, Ängste und Unsicherheiten und dass ich mich mehr damit beschäftige, als eigentlich das zu tun, was ich heute tun sollte. Aber mit meinem Anker, mit meiner Hoffnung, habe ich Sicherheit und Stabilität und bin dann auch frei, das zu tun, was wirklich wichtig ist und worauf es ankommt, heute, jetzt und hier. Anstatt dass ich über unsichere Dinge in der Zukunft nachdenke, will ich heute wichtige Dinge tun. Weil ich glaube, das, was morgen alles passieren kann oder könnte, ist immer unwichtiger als das, was jetzt gerade passiert. Und deswegen meine Frage an dich, was sind wichtige Dinge in deinem Leben? Was ist das Angeln in deinem Leben heute oder die nächste Woche? Ich glaube, praktisch heißt Angeln in unserem Leben, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt und das Gott ehrt. Dass wir ein selbstloses Leben führen können, wo wir uns um andere kümmern und andere im Blick haben. Dass wir jeden einzelnen Tag neu diesem Ziel widmen und diese Hoffnung vor Augen haben und dass wir jeden Tag auch mit offenen Augen leben, dass wir nicht in Unsicherheiten und Ängsten gedanklich verstrickt sind, sondern dass wir offen dafür sind, dass wir Begegnungen mit Menschen haben können und sie teilhaben lassen können an unserer Hoffnung. Ich habe gestern noch einen Beitrag von der Heute-Show gesehen. Da ging es um einen Lutz, heißt der da. Und die Überschrift war, Lutz sucht ein Bunker. Und die Heute-Show ist ja so ein bisschen sarkastisch und die machen halt so ein bisschen, ist halt lustig, deswegen mag ich das gerne. Und in diesem Video ging es darum, dass es halt diese momentane Situation ist und er hat sich halt mit einem Haufen Klopapier und so ein paar Sachen auf die Suche gemacht, einen Bunker zu suchen, wo er denn jetzt Schutz finden kann, wenn ein Krieg ausbricht. Und er hat dann halt Leute auf der Straße angesprochen, ja, wissen Sie, wo ich einen Platz im Bunker bekomme und so. Und dann hat er tatsächlich zwei Missionare angesprochen, die auch nicht so gut Deutsch konnten, also die waren nicht aus Deutschland, aber die waren mit zwei Bibeln unterwegs und da hat er gefragt, ja, wissen Sie, wo es einen Platz im Bunker gibt? Und dann haben die erstmal nachgefragt, ein Bunker, irgendwas, wo man reingehen kann und dann passiert nichts. Und er hat gesagt, ja, ja. Und dann haben die gesagt, Jesus ist unser Bunker. Und das fand ich ganz cool, auch dass der Beitrag oder dass diese Stelle vom Interview das dann ins Video geschafft hat. Aber das heißt für mich eigentlich, mit offenen Augen und auch kreativ dann unterwegs zu sein und auch zu sehen, okay, wo sind Unsicherheiten und Ängste und Nöte bei Menschen in meinem Umfeld? Und wie kann ich ja diese Sicherheit, die ich habe und diese Hoffnung, die ich habe, auch weitergeben? Jetzt gibt es aber nicht nur Begegnungen, die ich jetzt nicht kenne oder Menschen, denen ich zufällig begegne, sondern meistens weiß ich ja schon ungefähr, welchen Menschen ich an dem jeweiligen Tag begegne. Auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Gemeinde oder ja bei Freunden oder Familie. Ich habe ja eigentlich schon jeden Tag bestimmt eine Handvoll Menschen oder mehr, denen ich wirklich begegne und mit denen ich ins Gespräch komme. Und deswegen ist meine Frage an dich, hast du vielleicht eine Person, an die du gerade denkst, wo du sagst, boah, in der kommenden Woche werde ich dieser Person begegnen und ich glaube, diese Person braucht momentan Hoffnung. Oder braucht momentan ein Gespräch mit mir. Oder ich kann dieser Person Sicherheit geben. Und wenn du magst, kannst du in der kommenden Woche jeden Abend vorm Einschlafen oder jeden Morgen, wenn du aufstehst, dir kurz Zeit nehmen und dann kurz überlegen, welche Begegnungen hast du an diesem Tag, welchen Menschen begegnest du und gibt es da Menschen oder sind da Menschen dabei, die Hoffnung brauchen? Oder sind da Menschen dabei, die diese Hoffnung, die Jesus gibt, noch gar nicht kennen? Und dann kannst du kurz für diese Begegnungen beten und dafür beten, dass Gott dir ja die richtigen Worte vielleicht in den Mund legt, dass Gott dich als Zeuge einsetzt für die lebendige Hoffnung. Als Angler wird man immer wieder auf die Probe gestellt. Man fährt raus und man angelt nichts. Oder man fährt mal 2 und 3 Tage raus und angelt nichts. Und tendenziell angelt man öfter nichts als viel. Vor allem, wenn man in Gewässern angelt, wo viele Menschen auch angeln. Und das war jetzt zum Beispiel, wo ich in Essen gewohnt habe, auch der Fall. Da waren die Gewässer, wo ich angeln durfte, das waren halt Gewässer, wo ganz viele Angler auch geangelt haben und es gab nicht so viel Fische da drin. Und das heißt, wenn ich angeln gehe, dann weiß ich schon, die Wahrscheinlichkeit, dass ich was angel, ist nicht so groß. Und genauso kann, glaube ich, in meinem Leben, trotz aller Mühen und trotz, dass ich mich jeden Tag aufmache und aktiv bin, eine Zeit lang alles irgendwie ohne Frucht bleiben und ich merke, dass ja nichts dabei rumkommt. Und da kommt wieder die Zuverlässigkeit und die Ermutigung Gottes ins Spiel, dass diese Hoffnung, dass ich sie wirklich jeden Tag ergreife und jeden Tag neu rausfahre, um zu angeln, übertrage, dass ich jeden Tag neu mit offenen Augen lebe und so durchs Leben gehe. Und da ist es auch gut, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Ich hätte mich allein nicht da zum Angeln aufgemacht, sondern weil der Stefan eben mit dabei war, war es eben irgendwie lustig oder war es halt eine witzige Erfahrung. Wenn ich jetzt alleine da auf dem Boot da draußen rumgepaddelt hätte, weiß ich gar nicht, ob ich alleine überhaupt da rausgefahren wäre. Und deswegen ist es gut, dass wir uns auch ja austauschen darüber. Und als Christ ist man ja auch immer in eine Gemeinschaft gestellt. Vielleicht hast du jetzt gerade auch nicht an eine andere Person gedacht oder an Menschen, denen du noch begegnest. Vielleicht hast du gerade auch an dich selbst gedacht oder gemerkt, dass du selbst gerade in einer Situation bist, wo du irgendwie Ängste oder Unsicherheiten hast und wo du ja, diese Hoffnung und diese Sicherheit erfahren willst, dann hast du nach dem Gottesdienst tatsächlich die Zeit, hier im Gebets- und Segenraum auch ins Gespräch zu kommen und für dich beten zu lassen oder auch nach dem Gottesdienst auf andere Menschen zuzugehen und dich mitzuteilen. Ich glaube wirklich, dass meine Hoffnung, dass unsere Hoffnung, die wir haben, mir heute schon Sicherheit und Freiheit gibt. Dass ich heute schon eine Sicherheit habe, eine Hoffnung, die über mein Leben hinausgeht und mich schon jetzt festhält. Und dass ich eine Freiheit habe, mich nicht von Unsicherheiten und Sorgen bestimmen zu lassen, sondern dass ich eine Freiheit habe, bereit zu sein, anderen heute Gutes zu tun. Die Hoffnung ist wirklich der feste Anker für dein Leben. Und deswegen lass uns immer mehr lernen, welche Kraft unsere Hoffnung in unserem Leben hat. Amen.